unter dem Aspekt, kann die Energiewende überhaupt gelingen, müssen neue Fenster eingebaut werden und müssen die Gebäude saniert werden, weil einfach diese Menge an Strom nicht zur Verfügung ist, um den gesamten fossilen Anteil, den wir heute haben, zukünftig durch grünen Strom ersetzen. Es geht nur in der Kombination, ich senke die Verbräuche und dann verstrome ich.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroun.
Ich habe mir Raimund Heinl eingeladen. Er ist der CEO für den deutschen und österreichischen Markt von Saint-Gobain. Die ein oder anderen werden es vielleicht kennen. Saint-Gobain ist ein Unternehmen, was über 50 Milliarden Euro Umsatz macht im gesamten Kontext. 75 Länder und eins der Top 100 Unternehmen im wirtschaftlichen Kontext ist. Also brandspannendes Unternehmen. Und Raimund und ich, wir haben darüber gesprochen, was denn eigentlich Nachhaltigkeit für so große Unternehmen bedeuten und ob die einen Einfluss darauf haben, wie sie die Baubranche verändern können. Also auch, wir sind ein bisschen in die Zukunft gegangen, haben geguckt, was eigentlich möglich ist in der Zukunft von Cradle to Cradle. Das ist ein Ansatz, den wahrscheinlich viele einfach kennen und wie sie es wirklich leben. Ist das alles noch Theorie oder gelebte Praxis? Er hat auch das Blatt Papier zur Seite gelegt und abseits der bunten PowerPoint-Folie erzählt, wie wirklich er es empfindet, wie andere Märkte auch ticken, was er sich wünscht als CEO von solch einem großen Unternehmen, von der Bundesregierung. Also ich glaube, ein kurzweiliges, rundes Update, wenn es darum geht, einen der größten Baustoffhersteller zu sehen. Also lass uns reinspringen in den Podcast. Let's go! Raimund, schön, dass du den weiten Weg nach Berlin heute auf dich genommen hast und uns hier im Studio besuchst.
Ja, und das mit einer positiven Erfahrung mit der Deutschen Bahn. Einmal quer durch die Nation bis München, von Aachen bis München und nach Berlin und nicht eine Minute Verspätung. Das ist auch eine neue Erfahrung.
Das ist eine neue Erfahrung. Also wir sollten es highlighten. Es gibt heute keinen Shitstorm, weil viele kommen ja dann irgendwie aus der Ferne doch angereist, mal mit Bus, mal mit Auto, mal mit Flug und mal mit Bahn. Und 90% der Gäste, die dann hier sind, muss ich sagen, die haben dann irgendwie immer schon 3 Stunden vorher hier verbracht, weil sie gesagt haben, ich bin 3 Züge vorher lieber gefahren.
Aber da kann ich heute wirklich nichts der Bahn nachsagen. Okay. Und über die Lufthansa sprechen wir heute nicht.
Genau, über die sprechen wir heute nicht. Heute ist, glaube ich, wieder Bodenstreik und überall am Aufnahmetag. Also daher, schön, dass du hergekommen bist erstmal an der Stelle.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir wollen heute darüber sprechen, was Nachhaltigkeit eigentlich in der Baustoffindustrie bedeutet. Und ich glaube, ja, wer sonst, wenn nicht du, derjenige, der Saint-Gobain für Deutschland und Österreich verantwortet. In dem Kontext würde mich erstmal interessieren, wie bist du zu dieser Position gekommen und wie lange bist du eigentlich schon im Unternehmen?
Ja, das ist ein langer Weg im Unternehmen gewesen, bis ich jetzt hier auf der heutigen Position angekommen bin, die ich seit 5 Jahren begleite. Ich bin heute zuständig für die Saint-Gobain-Geschäfte in Deutschland und Österreich. Und das sind überwiegend Baustoffgeschäfte, aber nicht nur. Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf, wie das Geschäft von Saint-Gobain insgesamt aussieht. Und ich bin seit über 35 Jahren dem Konzern, bin über Marketingfunktionen, Vertrieb, vor allen Dingen im Bereich Glasfaserprodukte, technische Gewebe für die Bauanwendung auch in den Konzern eingestiegen und habe dort auch meine längste Zeit verbracht, bis ich dann das Geschäft gesamtheitlich geleitet habe als Geschäftsführer. Und zwischendurch war ich auch mal im Distributionsgeschäft, damals Raab Karcher und bei Ponta Mousson Rohrleitungskurs. Also der Konzern bietet vielfältige Möglichkeiten. Man braucht nicht unbedingt zu wechseln.
Deine Vita in Kurzform ist relativ einfach, weil du brauchst nicht so viel Firmen aufzählen bei 37 Jahren. Wenn du das heute nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, würdest du es wieder so machen oder würdest du sagen, zwischendurch nochmal was anderes gesehen, hätte dir gut getan?
Nö, absolut. Die Frage stellt man sich natürlich.
Ja, also nach
so einer langen Zeit hat man alles richtig gemacht. Und ich komme immer wieder zu dem Urteil, das war genau richtig. Natürlich braucht man über einen so langen Zeitraum mal Wechsel. Immer dasselbe zu machen, immer in denselben Denkmustern zu sein, ist nicht gut, ist nicht interessant. Und Saint-Gobain hat so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Geschäfte, ist so international aufgestellt, dass man nicht unbedingt wechseln braucht. Und wenn man sich rechtzeitig meldet und vorher einen ordentlichen Job gemacht hat, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit.
Also du gehörst zu denen, das muss ich selber gucken, weil die Zahlen waren wirklich gigantisch, die Redaktion auch vorbereitet hat. Ihr habt über 168.000 Mitarbeitende global betrachtet, über 75 Länder. Und jetzt kommt so die Hammerzahl, wo ich dachte, okay, das ist schon auch eine Ansage. Saint-Gobain kennt man im deutschen Markt, aber ihr macht über 50 Milliarden Euro Umsatz über alle Produkte, über alle Länder hinweg.
Ja, die Zahlen stimmen.
Okay, ja. Das ist ja schon ziemlich groß. Da hat man vielleicht eine Idee, den Laden noch nicht kennen, ihn jetzt durch dich gleich kennenzulernen. Du hast von der Vielfältigkeit gesprochen. Das Deutschlandgeschäft, wie wichtig ist das für euch?
Ja, Deutschland und Österreich, ich bin zuständig für Deutschland und Österreich, das macht knappe 3 Milliarden von den 50 oder 51 Milliarden aus. Ist also, glaube ich, schon ganz signifikant. Wir gehören damals zu den großen Baustoffherstellern in Deutschland, aber natürlich in der Konzernskala sind wir relativ klein.
Was ist so der größte Markt dann? Wer hat den größten Marktanteil?
Die größten Länder sind natürlich, wenn man mal die USA nimmt. Mhm. In den USA machen wir vermutlich im Baustoffgeschäft, das habe ich nicht genau im Kopf, aber ich denke mal so 7 bis 8 Milliarden Euro Umsatz. Frankreich ist natürlich sehr groß, wo wir auch sehr stark im Handelsgeschäft drin sind. Mhm. In Deutschland sind wir nur im Industriegeschäft, also in der Produktion. Aber wir sind in Deutschland eines der Länder mit der größten Produktionskapazität an Baustoffen. Saint-Gobain ist ja auch im Baustofffachhandel.
Genau, ich glaube, das muss man nochmal ganz kurz erklären, genau, für die, die es nicht ganz kennen, aber die uns aufmerksam folgen. Wie verkauft ihr eure Materialien? Also das ist ja kein Direktgeschäft an den Bauunternehmer, sondern da ist ein Handel dazwischen bei euch.
Also die meisten, der größte Umsatz läuft natürlich über den Handel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass wir im Industriegeschäft handelstreu sind und fast immer über den Handel gehen. Aber wir sind gleichzeitig auch Händler. Saint-Gobain war sehr stark und ist immer noch sehr stark im Handelsgeschäft. Heute vor allen Dingen noch in Frankreich und in Skandinavien. Mhm. Das macht von den 50 Milliarden Euro Umsatz immer noch über 10 Milliarden Euro Umsatz aus. Wir sind also auch im Handelsgeschäft und nicht nur im Industriegeschäft.
Aber im deutschen Markt, glaube ich, hatte ich das wahrgenommen, da habt ihr euch ein Stück zurückgezogen aus dem Handelsgeschäft, oder?
Richtig, wir haben mal vor circa 20 Jahren Raab Karcher übernommen und haben das Geschäft wieder verkauft an die Stark-Gruppe vor jetzt 4 Jahren.
Mhm. Und war das aus deiner Sicht die richtige Entscheidung?
Ja, wenn ich jetzt sehe, Stark hat das Geschäft deutlich besser entwickelt, als wir es vorher über Jahre gemacht haben. Und von daher würde ich sagen, die Entscheidung war richtig. Mhm. Wir waren nicht, das Geschäft hat nicht unsere Erwartungen erfüllt. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt bei Stark anders ist.
Gut, das wünscht man dann dem potenziellen Käufer. Aber zurück zu deinem Karrieresprung sozusagen. Also ganz kurz, lass mal da durchgehen, 37 Jahre. Was waren da so deine großen Meilensteine, die du erlebt hast? Weil das sind ja Jahrzehnte, die du jetzt über die Bauindustrie erzählen könntest, wie die sich verändert hat. Aber lass mal kurz bei den Stationen anfangen bei dir.
Also Jahrzehnte kann ich nicht über die deutsche Bauindustrie berichten. Da bin ich ja erst seit 5 Jahren drin. Aber ich habe also in meiner vorherigen Funktion international mit der Bauindustrie zu tun gehabt. Also meine überwiegende Zeit habe ich im Bereich Glasfaserherstellung und Gewebe aus Glasfasern verbracht, die wir nachher ganz spezifisch auf die Bauindustrie ausgerichtet haben.
Was zählt denn dazu, dass man das ein bisschen besser greifen kann?
Zum Beispiel Wärmedämmverbundsystem, ein Gewebe für Wärmedämmverbundsystem oder Tapetengewebe aus Glasfasern, die du wahrscheinlich auch kennst. Glasfaser ist eigentlich überall im Bau drin, immer dann, wenn ich Produkte leicht machen muss, wenn ich Kompositsysteme habe. Und da waren wir eigentlich wirklich überall drin. Und von daher kenne ich mich ein bisschen im Bau aus, weil wir eigentlich in jeder Anwendung mit Glasfaserprodukten auch drin waren. Das Interessante ist in diesem Geschäft, wir waren erst in technischen Geweben für die elektronische Leiterplatte. Das Geschäft ist dann nachher, hat sich integriert in China. Es ist ein rein integriertes Geschäft geworden. Firmen, die elektronischen Leiterplatten herstellen, machen heute auch Kupfer und Glas und so weiter, alle Vorprodukte. Da mussten wir eine Lösung finden und die haben wir dann im Bau gefunden und haben das ganze Unternehmen auf Baugewebe umgestellt und das ist damit auch eines der erfolgreichsten Unternehmen in Saint-Gobain geworden.
Und was war so dein, aus der Perspektive heraus, wo du gerade sagst, international hast du einen vielleicht besseren Blick oder die meiste Zeit verbracht, wie unterscheiden sich denn die Märkte, die du gesehen hast?
Sie sind einfacher im Ausland, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen. Okay. Ich war überrascht, als ich vor 5 Jahren mich mit dem deutschen Markt dann mehr beschäftigt habe, wie kompliziert er ist mit Baunormen, mit dem dreistufigen Vertriebsweg. Also der deutsche Markt hat jegliche Komplexität, die man sich vorstellen kann. Mhm. Zum Beispiel in den USA ist es wesentlich einfacher. Große Kunden, die Verhandlungen sind auch Verhandlungen sind einfacher. Ja, und dann ist es immer gut, auch in Märkten tätig zu sein, die wachsen. Wenn ich mal den ganzen asiatischen Raum nehme, wenn man in Märkten ist, die wächst, dann hat man schon mal ein Grundmomentum. Das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Wir sind ja eigentlich eher in einem stagnierenden, komplizierten Markt. Also ich kann nur sagen, der deutsche Baumarkt ist somit das Komplexeste, was man sich vorstellen kann.
Hast du okay auch in deiner
Von außen denkt man das erstmal nicht, ja, aber wenn man drin ist und wenn man den Vergleich hat,
ich glaub,
das ist schon nicht ohne.
Die zuhören, die haben irgendwie so eine Idee, wie komplex nachher auch Bauverordnungen sind oder 16 Bundesländer, 16 Bauverordnungen. Das sind der, spricht der Bände nachher, das ganze Thema. Mhm. Und was sagst du, was ist der Unterschied, der dich jetzt am meisten begeistert hat irgendwie zu also andere Länder im Vergleich zum deutschen Markt? Was ist da wirklich so der das, was es nachher ausmacht, was es spannend macht, den Markt im Vergleich zum deutschen?
Ja, das ist einmal die Wachstumsmöglichkeiten. Mhm. Also es macht ja immer mehr Spaß, Geschäfte zu entwickeln, die auch auf wachsenden Märkten sind. Da gibt es einfach dann automatisch mehr Ideen, da gibt es noch neue Wege. Wir befinden uns in Deutschland natürlich schon auf einem ziemlich saturierten Markt, der auch ein bisschen sich festgefahren hat über Normen. Also da ist relativ wenig Flexibilität drin. Jetzt kommt vielleicht wieder ein Schub mit seriellem Bauen. Ich glaube, da kommt eine neue Dimension jetzt rein. Ich merke, wie jetzt die alten Strukturen aufbrechen. Also vielleicht wird der deutsche Markt auch noch mal richtig interessant.
Ist ja ganz spannend, weil hilft dir das heute in deiner jetzigen Position, dass du eben nicht so eine tiefe Brille oder aufhattest in den letzten Jahrzehnten vom deutschen Markt? Weil hier sitzen ja auch viele Gesprächspartner, die dann wirklich 37 Jahre im deutschen Markt verbracht haben. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ja. Dass es bei dir nicht so ist.
Ja, das hilft natürlich schon, weil einfach man hat andere Arbeitsweisen gesehen und sieht, dass es in anderen Märkten dynamischer vorangeht und das lässt sich natürlich auch teilweise auf den deutschen Markt übertreiben. Also ich glaube schon, dass ich da immer noch optimistisch rangehe und immer noch die Möglichkeiten suche, die man vielleicht verliert, wenn man ganz lange in dem Markt tätig ist.
Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate, Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VOB, nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in deinem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk. Jetzt auf digitalwerk.io registrieren, Konto erstellen und lernen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ihr ein verdammt großer Laden seid, global gesagt, wenn man das mal so flapsig formulieren darf. Was bedeutet für euch denn jetzt das Thema Nachhaltigkeit? Da fallen mir Unterbegriffe ein wie Cradle to Cradle. Ihr seid ja eigentlich einer, der das Schiff schon richtig nach links drehen könnte mit der Power, den Markt, meine ich, damit drehen könnte und beeinflussen kann.
Ja, und das ist auch ganz klar Konzernstrategie. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzernstrategie. Wir definieren uns als Unternehmen, das Leichtbauprodukte herstellt, die dann eben per Definition auch eben einen geringeren Fußabdruck schon mal bei der grauen Energie haben. Und wir bauen für Gebäude, die nachhaltig sind, die CO2-arm sind, die wenig Energieverbrauch haben und die sich nach Möglichkeit auch weitgehend recyceln lassen.
Das macht ihr jetzt aber mit der Aufforderung der Regierung, in Deutschland jetzt der Bundesregierung, nachhaltig zu werden und beziehungsweise sonst viele Steuern und Co. zu zahlen? Oder woher kommt
das? Überhaupt nicht. Also die deutsche Regierung hat uns da relativ wenig geholfen bislang. Okay. Wer uns da geholfen hat, ist der neue Konzernchef bei Saint-Gobain, der vor 5 Jahren zeitgleich, als ich auch meine neue Funktion übernommen habe.
Der hat dich mitgenommen?
Der hat mich dann auch in die Funktion Deutschland und Österreich gesetzt. Der hat uns die Vision vorgegeben und der hat das Unternehmen als nachhaltiges Leichtbauunternehmen für den weltweiten Markt aufgestellt. Okay. Und wir waren also, ich würde mal sagen, wir waren da vor der deutschen Regierung unterwegs.
Oftmals nicht so schwer zugegebenermaßen. Was hat er für einen Background, der Global CEO?
Er ist auch schon lange bei Saint-Gobain. Okay.
Natürlich, scheint so ein Ding zu sein bei euch.
Benoit Bazin, natürlich beim französischen Konzern. ein Franzose. Ich sage natürlich, vielleicht ist das gar nicht mehr so natürlich, der Konzern ist sehr international geworden. Mhm. Als ich anfing, war er noch sehr stark französisch geprägt. Mhm. Heute ist er ein internationaler Konzern. Mhm. Die Sprache im Konzern ist auch nicht mehr französisch, sondern englisch. Okay. Und er kommt auch mit einem langen Hintergrund in der Bauindustrie, hat selbst das Distributionsgeschäft, das Handelsgeschäft bei Saint-Gobain jahrelang geleitet, das weltweite, und auch das gesamte Produktionsgeschäft für Baumaterialien. Mhm. Also kennt sich eigentlich in allen Bereichen sehr gut aus.
Gibt es jetzt dann, also ich habe verstanden, das ist eine Konzernentscheidung und eine Konzernstrategie, das Thema CO2 zu reduzieren. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Also mal so das sozusagen beiseite gepackte Geschwafel, was man sonst so natürlich in den Konzepten sieht, sondern was sagst du für dich, was bedeutet bei euch Klimaneutralität für die Baubranche?
Also erstmal fange ich immer an mit unseren Produkten. Wir machen ja Produkte, die der Nachhaltigkeit dienen. Ich nehme mal das Beispiel Isover Isolierglas, kennt wahrscheinlich hoffentlich jeder. Ich habe noch gar nicht gesagt, welche Marken zu uns gehören. Vielleicht kannst du die Frage nachher auch nochmal stellen, damit ich mal klarstelle, in welchen Bereichen.
Das ist hier kein bezahlter Content, nur
in welchen Bereichen Saint-Gobain tätig ist. Also zum Beispiel Isover Isolierglas. Wenn man eine Wand isoliert, gehen wir immer davon aus, dass man nach 3 bis 4 Monaten das CO2, was wir eingesetzt haben, oder die Energie, die wir eingesetzt haben, damit das CO2 für die Produktion über die Einsparung im Gebäude wieder rausholen. Mhm. Zweites gutes Beispiel ist Flachglas. Wir sind ja auch Flachglashersteller. Wenn ich ein dünnes Glas herstelle, gut isoliert, dann bin ich auch bei ähnlichen Werten. In einem halben Jahr habe ich die Energie, die ich eingesetzt habe, wieder eingespielt. Also das ist immer die erste Dimension. Unsere Produkte helfen bei der Nachhaltigkeit. Mhm. Der zweite Bereich, an dem wir arbeiten, sind die Herstellverfahren. Zum Beispiel, also wir verfeuern heute sehr viel Gas für unsere Glaswand. Wir haben sehr viele Glaswand im Bereich Isover und Glas.
Wie groß ist der, dass man so ein Gefühl kriegt, der Anteil, das Glasthema bei euch?
Das Glasthema, wir machen circa im Glasbereich 500 Millionen Euro Umsatz.
Okay. Das ist ja auch schon erheblich.
Ist ganz erheblich. Isover ist in einer ähnlichen Größenordnung. Mhm. Und da hängen immer Glaswanden dahinter. Und die werden heute mit Gas betrieben. Und die große Anstrengung ist natürlich erstmal den Einsatz an Strom und an fossiler Energie deutlich zu verringern. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem wir eigentlich dann komplett mit grünem Strom arbeiten müssen. Aber vielleicht kommen wir zu dem Thema auch nachher nochmal. Wie kriegt man da überhaupt so eine Energiewende hin? Was heißt das für Industrieunternehmen? Ja. Das ist nämlich eine ziemlich komplizierte Sache. Der dritte Punkt sind Rohstoffe in unseren Produkten. Die Rohstoffe in unseren Produkten enthalten viel CO2. Wenn ich mal das Beispiel Zement nehme, wir setzen sehr viel Zement ein, mhm, oder wir setzen beim Glas Soda ein, und das ist eben nicht CO2-frei, und wir versuchen hier unsere Rohstoffe umzustellen und eben CO2-freier zu werden. Das sind so die drei Dimensionen, mhm, die ich für Nachhaltigkeit bei uns sehe, mhm, und an denen wir arbeiten.
an denen ihr arbeitet. Das hast du ja gerade schon so ein Thema gesagt. Also ihr seid erstmal vielfältig von den Produkten aufgestellt. Das sind ja auch Produkte, die einen großen Impact an einem Gebäude haben oder einen großen Bestandteil auch an einem Gebäude haben, Glasthemen. Aber jetzt mal unter uns gesprochen, hört ja auch keiner zu, wie nachhaltig kann ich denn Glas in der Zukunft eigentlich gestalten? Weil irgendwann bin ich ja an dem Punkt, wie du sagst natürlich, ich habe eine CO2-Anzahl X gebraucht, um es herzustellen. Mhm. Dann setze ich es ein ins Gebäude und das amortisiert sich über, dass ich Wärme einspare als Beispiel im Fenster. Aber irgendwann ist ja damit auch Schluss, oder?
Ja, das ist meistens wie ein Politiker. Ich antworte erstmal, wie es bei Isover geht.
Zwei Antworten.
Und dann komme ich auf Glas, weil da hast du nämlich gleich den schwierigsten Fall rausgesucht. Aber ich nehme mal den Fall Isover. Wir betreiben heute schon unsere Glasschmelze mit bis zu 80% Recyclingglas. Also da kommt Flaschenglas oder altes Flachglas rein. Und damit werden die Wannen betrieben, werden dann Gas befeuert. Diese Wannen kann ich heute auch auf Strom umstellen. Und wenn ich dann grünen Strom zur Verfügung habe, wie das zum Beispiel unsere französischen Kollegen über die Definition, dass Kernkraft auch grüner Strom ist, haben, dann bin ich eigentlich voll auf der sicheren Seite. Ich setze einen hohen Anteil an Scherben ein, brauche nicht so viel Primärenergie und mache das mit grünem Strom. Wenn es jetzt zu Glas kommt, das ist einer der schwierigsten Fälle. Mhm. Glas darf keine Blasen haben. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Ja. Wenn ich aus dem Fenster gucke und gucke nur auf Blasen, ist das ein Problem. Also und deswegen brauchen wir einen gewissen Anteil fossiler Energie. Hier ist eine ziemlich große Forschungsarbeit notwendig, um es auch zu schaffen, die Wannen irgendwann vielleicht komplett auf Strom umzustellen. Heute haben wir dafür keine Lösung. Oder ich muss über Wasserstoff gehen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Aber ja, Wasserstoff ist ja auch nicht die beste Lösung, weil da muss ich erst auch mal wieder grünen Strom haben. Den verwandle ich mit einem hohen Verlust in Wasserstoff und dann heize ich damit meine Wanne. Also da sind wir noch in der Grundsatzforschung. Okay. Aber das ist tatsächlich der Bereich, wo wir vielleicht noch am weitesten weg sind. Mhm. In vielen anderen Bereichen haben wir gute Lösungen.
Ich wäre ja auch nicht hier auf dem Sessel, wenn ich nicht die schwierigsten Fragen raussuchen würde, weil aber jetzt zu der einfachsten, was ist, wo seid ihr am weitesten tatsächlich, wenn es um Einsparung von CO2 geht?
Ja, ich würde sagen im Bereich Isover, deswegen habe ich den ja eben auch schon mal gewählt, da sind wir schon ziemlich weit. Wir sind auch im Bereich der Gipskartonhersteller, wir sind also auch Hersteller von Gipskarton, Rigips ist unsere Marke.
Ich glaube, das ist riesig. Also ich glaube, das kennt wirklich jeder, weil jeder natürlich auch andere Marken, ohne sie zu nennen heute. Und wir sitzen ja hier vor so einer Platte, die uns zugeschaltet sind per Video. Mhm. Die nennen das Ganze ja immer Rigips, egal welche Marke da drauf steht.
Ja, das ist das Synonym für die Gipskartonplatte. Ja,
so wir Tempo, das Thema.
Wir sind der Erfinder der Gipskartonplatte, Rigips, und haben das im Werk in Bodenwerder in Deutschland.
Wo ist das?
Das ist in Niedersachsen, nicht weit weg vom Harz. Mhm. Da ist die Keimzelle. Und Rigips heißt es, weil es aus Riga, das ist glaube ich in Riga erfunden worden, da war Herr Rigips. Ja,
wirklich,
das ist tatsächlich. Okay. Und wir sind aber dann das erste Werk in Deutschland war in Bodenwerder dann eben.
Okay. Und da hast du ja gerade schon gesagt, dass das Thema Verbrennen von Gas ein relevantes Thema ist. Das ist ja die zweite schwierige Frage im Sinne von der Wirtschaftlichkeit auch. Also jetzt sind wir gar nicht mehr bei CO2, sondern bei dem Thema, wie waren die letzten 12, 16 Monate für euch? Vielleicht sogar 24, nehmen wir es als ein bisschen gröber. Wie war das? Weil das, was ihr ja braucht, war ja Gas. Und es war ja unglaublich, oder ist immer noch teuer, aber war unglaublich teuer.
Ja, das war eine wahnsinnig schwierige Situation. Das kann man sich vorstellen, wenn man, wir haben insgesamt in Deutschland 9 gasbetriebene Schmelzwannen, die mit einem erheblichen Gasbedarf. Und wenn dann plötzlich es heißt, es gibt vielleicht kein Gas mehr, dann muss man sich darauf vorbereiten. Das haben wir gemacht. Und wenn es jetzt kein Gas mehr gegeben hätten, hätten wir unsere Wannen abschalten müssen und die sind dann erstmal unwiderruflich weg. Mhm. Weil wenn ich eine Wanne einmal runterkühle, dann kann ich sie in den meisten Fällen nicht wieder anfahren. Sei denn, ich mache das ganz geordnet, aber ist schwierig. Mhm. Also zumindest hätten wir die Wannen geordnet runterfahren müssen. Mhm. Dafür haben wir uns vorbereitet. Wir haben alle Wannen dann mit Ölbrennern eingerichtet, haben überall Öltanks eingebaut, sodass wir die Wannen also im Zweifelsfall hätten geordnet runterfahren können. Und wir haben uns dann im Nachhinein auch ausgerüstet, dass wir die Wannen zukünftig auch mit Heizöl fahren könnten, falls es nochmal zu einer Gasknappheit kommt. Also da haben wir richtig investiert, waren aber auf den Fall tatsächlich nicht vorbereitet, weil hat ja vorher keiner dran gedacht.
Ja, ja, okay. Und das heißt, jetzt seid ihr dauerhaft darauf vorbereitet, weil es keine temporäre Maßnahme?
Genau.
Okay, und gibt es da irgendwie eine Alternative, die ihr seht tatsächlich, also rein wirtschaftlich betrachtet, wo ihr sagt, neben Gas könnten wir uns auch noch Y vorstellen oder ist es einfach Gas?
Ja, im Grunde genommen, der beste Weg ist, direkt über Strom zu gehen. Weil wenn ich mir mal die gesamte Energiewende anschaue von den großen Zahlen, das gilt dann für uns auch, 80% des deutschen Primärenergieverbrauches ist fossil und nur 20% sind Strom. Mhm. Und im Grunde genommen ist ja die ganze Aufgabe, wenn wir irgendwann CO2-neutral werden wollen, dass sich die gesamten 80%, die heute fossil sind, Kohle, Gas und Öl, dass sich die umwandeln in grünen Strom. Mhm. Und da kann sich jeder vorstellen, ist nicht möglich. So viele Windräder kann ich nicht bauen und so viele Solarzellen auch nicht. Kann ich nicht bauen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls nicht mit der heutigen Geschwindigkeit. Da haben wir ein echtes Thema. Ja. Und im Grunde genommen geht bei uns und bei vielen anderen Industrien der beste und wirtschaftlichste Weg, wenn es überhaupt einen wirtschaftlichen Weg geht, dann geht er über grünen Strom. Und da haben wir keine klare Politik. Das ist ein echtes Problem. Und zu sagen, das geht vielleicht über Wasserstoff, ist nicht die Lösung. Wasserstoff für uns ist nur ein Speichermedium. Mhm. Ich muss ja erstmal, um Wasserstoff zu erzeugen, muss ich erstmal grünen Strom herstellen, meinen Elektrolyseur damit betreiben und dann kann ich damit sozusagen Gas ersetzen. Aber es ist eigentlich nicht der richtige Weg. Es ist ein indirekter Weg mit hohen Verlusten.
Was hättest du hast gerade gesagt, da haben wir ja keine einheitliche Strategie von der Bundesregierung.
Von der Bundesregierung, da würde ich mir wirklich eine klare Strategie vorstellen, eine klare Energiepolitik, die wir heute nicht haben. Wenn gesagt wird, baut Wärmepumpen ein. Das Sanieren eurer Gebäude ist nicht unbedingt notwendig. Die Wärmepumpe wird schon richten. Mhm. Da sind wir genau an dem Punkt. Mhm. Wenn wir nicht den Primärenergieverbrauch deutlich senken, dann werden wir es nicht schaffen, den Strom, den wir dafür gebrauchen, runterzufahren. Also das Konzept muss doch sein, dass ich erstmal ein Konzept habe für eine Sanierung. Ja. Dafür gibt es ja in Deutschland die Energieberater, eine super Geschichte, was auch bislang gefördert war. Dann gehe ich doch erstmal hin und sehe dazu, dass ich meinen Primärenergieverbrauch durch gute Fenster, durch gute Isolierung runterbekomme. Und dann baue ich die angepasste Wärmepumpe ein, die mir deutlich kleiner ausfällt und die dann weniger Strom verbraucht. Mhm. Und dann schaffe ich es mit so einem Konzept, vielleicht auch mal irgendwann die Energiewende hinzubekommen. Und da fehlt mir einfach, wird das Pferd heute häufig von hinten aufgezogen.
Weil du glaubst, also nicht jedes Unternehmen beschäftigt sich wahrscheinlich auch so intensiv mit dem Thema, muss es auch nicht. Also gerade produzierende Unternehmen müssen das, so wie du und ihr es seid. Und die anderen machen dann den Weg linksrum. Oder das ist das, was du so ein bisschen bemängelst da dran?
Ja, ich glaube, Unternehmen beschäftigen sich natürlich, je nachdem, wie wichtig es ist, beschäftigen sie sich tiefer oder weniger tief damit. Ich denke mal, dass sich viele Unternehmen, in Deutschland gibt es ja viele energieintensive Unternehmen, dass sie sich alle in ähnlicher Weise damit beschäftigen, und da bin ich auch sicher, dass sie alle zum ähnlichen Urteil kommen. Nee, was ich mir verspreche, ist, dass die Bundesregierung da eine klare Linie reinbringt und klare Leitplanken setzt, damit wir als Industrie auch wissen, was wir tun müssen, eine klare Orientierung haben. Ja, und da muss auch irgendwo eine Logik rein, die heute nicht da ist.
Mhm. Das ja selber gerade schon angesprochen, dieses Wärmepumpenthema, das ist ja auch so ein bisschen nach hinten losgegangen. Die Kommunikation, wir wollen eigentlich, dass sich alle Wärmepumpen kaufen. Letztens war der Weiland-CEO hier. Mhm. Quintessenz, alle haben dann doch nochmal eine Gasheizung gekauft. Mhm. Jetzt sind wir ja bei dem Thema, was euch betrifft, Fenster. Jetzt baue ich mir lieber die Wärmepumpe ein, als dass ich sage, ich fange erstmal mit den Fenstern an.
Natürlich interessiert es mich, dass auch ein vernünftiges Fenster eingebaut wird. Aber auch unter dem Aspekt, kann die Energiewende überhaupt gelingen, müssen neue Fenster eingebaut werden und müssen die Gebäude saniert werden, weil einfach diese Menge an Strom nicht zur Verfügung ist, um den gesamten fossilen Anteil, den wir heute haben, zukünftig durch grünen Strom ersetzen. Es geht nur in der Kombination, ich senke die Verbräuche und dann verstrome ich.
Glaubst du, dass die junge Generation dem ganzen Thema eigentlich noch folgen kann? Diesem Thema, wie schaffe ich eine Wärmewende? Und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die sich festkleben und dafür protestieren, sondern die sich nicht festkleben und das die breite Masse ist.
Ja.
Glaubst du das?
Ja, glaube ich. Ist ja ganz einfach. Ne? Also ich meine, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich glaube, das trifft es so zu 80% im Kern. Und ich glaube, das ist ja nicht so schwierig. Ich glaube, das kann man verstehen. Aber warum das nicht klar kommuniziert wird, verstehe ich nicht. Warum das nicht klar auch von der Regierung kommuniziert wird und dass ein klarer Plan da ist, das verstehe ich nicht.
Glaubst du, dass die junge Generation den Medien und der Politik dann nachher überhaupt zuhört und die es schaffen, das zu transportieren, was du gerade einfach beschrieben hast?
Also wenn es einfach gemacht wird, behaupte ich ja. Also wenn es natürlich hochkomplex ist, dann haben wir ja viele Themen, die so komplex sind, dass man keine Lust hat, sich mehr damit zu beschäftigen. Wenn ich mal die ganze Förderlandschaft nur nehme, ich bin in dem Markt und ich könnte heute nicht sagen, was denn heute gerade gilt. Ja, warum ist es so komplex? Mhm. In Frankreich zum Beispiel ist es deutlich einfacher. Mhm. Und da funktioniert es dann auch.
Hast du ein Beispiel in Frankreich? Was ist ein einfacher Antwort?
Vor allen Dingen für Sanierung. Es gibt einen ganz einfachen Sanierungsfahrplan, den ich jetzt auch nicht im Detail hier beschreiben kann. Aber es ist ganz einfach. Leute wissen, es ist ein Plan, der steht. Wenn ich heute ein Projekt habe, dann weiß ich, in einem Jahr gilt das auch noch. Das heißt, ich muss mich nicht beeilen und nachts aufstehen und um 12 Uhr direkt mich in irgendein Programm einbuchen, weil sonst der
Schlimmer als bei Konzertkarten mittlerweile.
Weil der Topf dann leer ist.
Kaffeekredit ist aus.
Und es ist einfach, während es bei uns extrem eine extrem komplexe Struktur ist. Also ich glaube, die Dinge vereinfachen, klar zu machen und die Menschen mitzunehmen, das ist wichtig.
Ja, Menschen mitnehmen, das hast du eigentlich schon nochmal ein ganz großes Thema aufgemacht, Menschen mitnehmen. Wie nimmst du denn die Menschen mit, die für euer Unternehmen hier in den verantwortlichen Märkten von dir tätig sind?
Gut, erstmal ist das Thema Nachhaltigkeit ist ein relativ einfaches Thema, wo man die Leute mitnehmen kann, weil die meisten ja doch mittlerweile die Notwendigkeit einsehen. dass wir so nicht weiter wirtschaften können, dass wir unseren Kindern auch noch eine vernünftige Welt hinterlassen sollten. Also das ist relativ einfach. Da muss man es natürlich konkret machen. Wir machen das häufig durch kleine Maßnahmen auch, indem wir dann wirklich kleine Maßnahmen im Unternehmen auch durchsetzen, die wir fördern, und so dass eben jeder sich auch wiederfindet in dieser Energiewende. Und darüber spielen wir dann natürlich auch die großen Themen und kommunizieren ziemlich viel im Unternehmen darüber.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, das, was man so anfassen kann. Also du kannst Energie ändern, von fossilen zu grüner Energie gehen. Was spielt denn für euch oder wie weit spielt denn Digitalisierung da eine Rolle bei euch?
Ja, absolut, absolut wichtig. Aber Digitalisierung vor allen Dingen in der Optimierung der Produktionsprozesse. Mhm. Also immer in dem Sinne, ich will weniger Energie einsetzen oder ich will weniger Abfall produzieren oder ich will meine Toleranzen im Produkt verbessern. Was ja auch wieder dann heißt, wenn ich keine Übertoleranz fahre, dann fahre ich auch nicht zu viel Energie rein. Das digitalisieren wir massiv. Das ist ein ganz dickes Programm bei uns.
Du hast ja Rigips angesprochen. Ich nehme das Beispiel nochmal, weil wir vor so einer Wand, wie gesagt, sitzen. Gibt's digitale Themen, die da supporten, dass ich sage, ich brauche weniger Energie,
klar.
Um die herzustellen?
Die gibt es überall, die gibt es in jedem Prozess. Also bei Rigips ist es, Rigips ist ja, wird im feuchten Prozess hergestellt. Also es ist der Gips wird feucht verarbeitet, flüssig fast. Und wichtig ist es da, mit möglichst wenig Wassergehalt zu fahren. Weil, kann man sich vorstellen, je mehr Wasser drin ist, umso mehr muss ich raustreiben, umso mehr Energie habe ich.
Klar.
So, jetzt kann ich natürlich durch digitale Messung und Rückmeldung und Steuerung kann ich natürlich sehen, dass ich möglichst immer am Optimum fahre und dann wenig Energie einsetze. Also das ist ein ganz konkretes Beispiel. Oder wir fahren bei Isover die Dicke der Matte, die wir herstellen, wird konstant gemessen mit einem Rückmeldesystem, sodass wir dann also auch immer optimieren und möglichst keine Überdicken fahren.
Gibt es denn, jetzt ist vielleicht die Rigipsplatte ein schlechtes Beispiel, um darüber zu sprechen, wie kann ich Cradle to Cradle machen? Was bedeutet das für euch ganz klar? Weil das ist ja für die Leute, die da draußen zuhören und jetzt aus dem Architektenbereich sind oder Baubereich und nicht so Immo, ein ganz großes Thema.
Also die Rigipsplatte ist das beste Beispiel.
Das beste Beispiel, okay.
Wo wir auch am weitesten sind.
Okay, dann bin ich gespannt.
Also erstmal liegt es natürlich, erstmal liegt es am Gips. Ja. Gips kann ich ja so oft wie ich will durch Anfeuchten, durch Wasser austreiben, kann ich den Aggregatzustand verändern, also kann ich es immer wieder verwenden. Wir haben heute bereits eines unserer Werke, was mit einem Recycling-Gipsanteil von 35% ungefähr fährt. Das ist ein relativ hoher Anteil. Was passiert da? Wir arbeiten mit Firmen zusammen, die das Material aufbereiten. Das kommt zurück von Abbruchfirmen. Mhm. Die wollen es nach Möglichkeit heute nicht mehr deponieren, sondern wollen es irgendwo anders entsorgen. Das ist also natürlich auch immer noch eine Preisfrage in Deutschland. Aber das funktioniert da ganz gut. Wir arbeiten mit einem Unternehmen, an dem wir auch beteiligt sind, zusammen, die den Gips aufbereiten, die alten Platten nehmen, zermahlen und wieder ein Pulver daraus machen. Und das wird dann in unser Werk zum Beispiel in Scholven in Gelsenkirchen gefahren. Und da fahren wir dann eben bis zu 35%, nicht nur wir fahren 35% Recyclinganteil in der Platte.
Jetzt muss sich ja der Markt komplett umstellen, weil wenn ich früher als Abrissunternehmen, Trockenbauunternehmen, irgendwie eine Wand, die habe ich ja nicht rückgebaut, die habe ich ja abgerissen, um auf den Punkt zu kommen. Und dann habe ich sie weggeschmissen und musste dafür ja noch bezahlen, wenn ich es weggebracht habe. Ein Container und dann x Euro für Kubikmeter. Mhm. Zahlt ihr heute jetzt dem Unternehmen Geld dafür, dass er euch das gibt?
Zahlen wir dem Unternehmen? Das ist ein bisschen komplex. also erstmal derjenige, ich fange mal bei demjenigen an, der entsorgen muss. Mhm. Der guckt natürlich erstmal, seine bisherige einzige Alternative war, er fährt auf die Deponie.
Genau.
Und da zahlt er einen gewissen Preis. Diese Preise gehen immer weiter hoch und irgendwann sollte es auch ein Deponieverbot für Produkte geben. Also es gibt ein Deponieverbot für Produkte, die recycelfähig sind. Das wird aber nicht so richtig durchgesetzt. Also der treibende Faktor ist eigentlich der Preis. Mhm. Wenn er es jetzt bei uns günstiger abgeben kann, inklusive Transportkosten, als er es zur Deponie fahren kann, dann können Sie davon ausgehen, Preis das funktioniert immer,
ja,
dann, geht es, dann geht es erstmal zu uns bzw. zu unserem Aufbereiter.
Klar.
Und dann ist natürlich die Frage, zu welchem Preis, wie viel bekommt der Aufbereiter schon mal sozusagen als Gate-Fee und Daraus ergibt sich dann natürlich, was müssen wir dem Aufbereiter noch zahlen. Also ist ein bisschen komplexe Kette, aber sie funktioniert. Und okay. Sie funktioniert auch wirtschaftlich.
Aber auch hier wieder nicht über die Bundesregierung und mit sozusagen Gesetzgebungen, sondern eigentlich eher, wer kennt den Markt, wer hat eine große Durchsetzungskraft.
Was mich daran stört, hier könnte der Gesetzgeber auch wieder stärker eingreifen. Es gibt ein Gesetz, ein Produkt wie Gips sollte im Kreislauf gefahren werden, weil es recycelbar ist. Das Gesetz kommt aber nicht so richtig zur Anwendung, weil es wird einfach nicht umgesetzt und es wird auch nicht enforced über die Regierung, sondern man akzeptiert, dass es weiter auf Deponien gefahren wird.
Was ist denn jetzt denn, wenn ich jetzt durch Zufall das beste Produkt genommen habe, was ist das schlechteste Produkt für Cradle to Cradle bei euch?
Wir haben keine richtig schlechten Produkte. Nee, tatsächlich. Also wir haben für alle Produkte Lösungen.
Ja.
Ich gehe mal weiter. Ne?
Ja,
also
ja.
Rigis haben wir gerade schon. ISO, jetzt machen wir weiter mit Glas. Glas kann ich auch endlos recyceln. Mhm. Also da können wir vielleicht keine 80% in die Wanne reinbringen, aber 50-60% sind auch möglich.
Recyceltes Glas.
Okay. Machen wir heute auch schon mit einem geringeren Prozentsatz. Aber was wir jetzt auch machen, ist, wir gehen an Rückbauobjekte ran. Heute wird ja auch viel rückgebaut und dann werden die Fenster ausgebaut. Bislang wurde das Glas auf der Baustelle irgendwie rausgeschlagen und ging in den Bauschuttcontainer.
Ja.
Wir versuchen heute geordnet an Sammelpunkte zurückzufahren, das Glas zu trennen und es fährt dann wieder dann in unsere Wannen einzubringen.
Ist das eine Dienstleistung von euch, die es vorher noch nicht gab, dieses?
Ja, wir machen das mit Dienstleistern. Das ist, glaube ich, ist ein eigenes Geschäft, sehr viel Logistik dahinter. Aber wir versuchen natürlich schon mit Rückbauunternehmen und mit Fensterbauunternehmen zusammenzuarbeiten. Um zum Beispiel arbeiten wir hier mit Schüco zum Beispiel zusammen, um da eben das Glas zurückzuführen, unsere Wannen einzubringen. Machen wir weiter mit Isoware. Auch da haben wir eine Lösung. Wir können bei Isoware also auch Glas recyceln. Einmal in unserem Prozess und wir haben vorbereitet einen Prozess, wo wir die Glaswolle wieder einschmelzen können und den Prozess wieder zuführen können.
Ist das nicht so ein, das ist jetzt auch kein ganz neuer Ansatz, aber so eine Art Leasing-Themen von Produkten? Also verkauft ihr heute noch Produkte oder sagt ihr nicht auch, wie bei einem Auto, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer für die Zuhörenden zu machen, ich gehe hin und sage, pass auf, ich zahle jetzt für meine Fenster in meinem Gebäude jeden Monat 5.000 € an Sonkebau und nach 25 Jahren, ja, ist jetzt vielleicht nicht wie ein Autoleasingvertrag, nach 4 Jahren hoffentlich, aber nach 25 Jahren oder 40 Jahren, es gehört immer noch euch, geht das auf jeden Fall zurück, ist gar keine Frage.
Geht, machen wir heute nicht. Ist schon ein bisschen komplex dann in der ganzen Abwicklung und so wie wir es heute machen, ist es einfacher. Wir haben viele andere Themen, aber das wird wahrscheinlich kommen. Was wir aber zum Beispiel machen, ja, im Bereich Rigips arbeiten wir mit einer Partnerfirma, die Platten wieder zurückbaut, die werden wieder hergerichtet und werden wieder eingebaut. Also wir gehen dann gar nicht über den Recyclingprozess, den ich eben beschrieben habe. Wir malen den Gips wieder ein und recyceln ihn wieder, sondern das hier hätte man durchaus mit einer rückgebauten Platte machen können.
Okay.
Ja.
Okay. Und wie kommen die wieder an den Kunden?
Die Baufirma kommt zurück und jetzt
soll eine Baufirma ja die wieder einbauen, Trockenbauunternehmen?
Genau, die kommen dann eben
in den Handel.
Die kommen wahrscheinlich dann über den Handel, aber erstmal heute noch im Direktgeschäft, weil da braucht man natürlich, das ist noch ein relativ kleines Geschäft.
Ja, aber ist ja wichtig, also genau. Nur so können wir ja irgendwas verändern.
Absolut.
Ich glaub,
und das geht.
Also, okay.
Geht.
Also dieses, jetzt hast du ja gesagt, eingangs, ich will nochmal darauf zurückkommen, ich finde das wichtig, du hast so viele Märkte gesehen im Vergleich oder andere Märkte jedenfalls, größere Märkte als den deutschen. Ist das in anderen Märkten auch so kompliziert, in diese Gänge zu kommen? Also Leute zu überzeugen, jetzt mal die kleine Nische, ist für euch kein großes Geschäft, was du gerade beschrieben hast, aber das zu probieren und in die Gänge zu kommen, ist das anders auch so schwer?
Es ist anderswo leichter, haben wir eben schon mal zu Anfang festgestellt, aber jetzt komme ich mal zu einem sehr positiven Ding am deutschen Markt. Die Komplexität, die Technizität des deutschen Marktes, die habe ich noch nie so gesehen. Ich war vorher im Bereich, wir haben meiner alten Firma auch Insektengitter hergestellt. Das war ein ganz einfaches, ein Riesenmarkt in den USA, ganz einfach. Framing, und tut da einer das Gewebe rein und gut ist. Und hier gibt es Systeme mit Rollo und ich weiß nicht was. Und wenn die Amerikaner hier waren, dann haben die immer nur gestaunt, was hier auf dem deutschen Markt. Also die Technizität ist hier wahnsinnig hoch und das ist eine tolle Sache. Ja. Bau hat auch Qualität hier. Ne?
Okay, den Unterschied, den hast du den auf jeden Fall mitgenommen.
Und da gibt es, glaube ich, da gibt es keinen besseren Markt als Deutschland. Wenn man es technisch anspruchsvoll mag und auch kompliziert natürlich dann damit, dann ist der deutsche Markt schon richtig.
Als Anekdote von meiner Seite, ich habe mal eine Zeit in London verbracht und wenn du da schon mal einen Winter verbracht hast und dann die Heizung aufdrehst in so einem älteren Gebäude aus den 60ern, die sehen immer so schön aus, ne? Diese Reihenhäuser quasi mit dem Klinker und diesem Erker. Und dann stellst du fest im Winter, du hast die Heizung schon auf, also auf volle Pulle.
Ja.
Und liegst schon mit zwei Decken da und ich habe eigentlich immer Hitze. Und dann weißt du, was gute Fenster sind.
Ja.
Das habe ich tatsächlich gemerkt.
Und auch die müssen die Energiewende schaffen.
Ja, auch die müssen die Energiewende schaffen. Du meinst, der Markt ist noch groß, um dort Fenster einzubauen?
Fenster und Gebäudeisolation, ja.
Dann würde ich sagen, oder andersrum, wann müssen wir uns wiedersehen, um über den Erfolg oder den nächsten großen Erfolgsschritt zu sprechen?
Ja, ich glaube, ein ganz großer Abschnitt wird in 5 Jahren da sein, weil wir bis dahin in der Umsetzung deutlich voran sind. Also wir reduzieren ja heute, wir haben einen ganz klaren Fahrplan, wie wir CO2 reduzieren. Mhm. Wir sind heute mit Bordmitteln, mit Technikoptimierung schaffen wir so 3-4% pro Jahr. Mhm. Aber irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich Technologiewechsel machen muss. Den bereiten wir jetzt vor. Da haben wir noch nicht alles vorbereitet. 2045 wollen wir spätestens CO2-neutral sein. Aber wir sind jetzt dabei, die Technologien vorzubereiten. Und wenn wir uns hier 2028 müssen wir alles definiert haben, wenn wir 2045 alles umgesetzt haben wollen. Also wäre so in 3, 4, 5 Jahren wäre nochmal ein guter Zeitpunkt zu checken, wo wir stehen.
Dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall viel Erfolg. Die Dinge sind groß, die du da anzupacken hast für den deutschen Markt, aber auch ihr als Saint-Gobain als Hersteller für den globalen Markt. Aber vielen Dank erstmal für die Sichtweise in 2024.
Vielen Dank, Michel.
Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche Dienstag gibt es noch mehr Content rund um Immobilie und Bau. Bis dahin.